Deutschlandfunk Nova 100.
Und jetzt reisen wir in die Südstaaten der USA, und zwar in die 1880er Jahre. Also ein paar Jahre nach Ende des Bürgerkriegs, und da lernen wir jetzt Familie Keller kennen. Das sind Plantagenbesitzer, wohlhabende Menschen, und Vater Keller ist ein ehemaliger Südstaatenoffizier. Das heißt, er ist als Südstaatler der Meinung, dass man zum Beispiel Sklaven halten darf. Eines seiner Kinder ist Helen Keller. In den USA ist die Frau sehr bekannt, wurde später Schriftstellerin, hat sich für die Menschenrechte eingesetzt, sogar gegen die Sklavenhaltung, und das eben als Tochter eines Südstaatenoffiziers. Als Kind aber, da hat Helen ihren Eltern große Sorgen gemacht. Sie ist nämlich blind und taub. Sie ist als gesundes Baby auf die Welt gekommen, dann aber durch eine Hirnhautentzündung das Gehör und das Augenlicht verloren. Wir erinnern uns, 1880. Also, das ist eine Zeit, da war so eine Behinderung eigentlich das Ende. Die Betroffenen wurden da meistens irgendwohin abgeschoben, landeten in Kliniken, Heimen, in Sanatorien. Bei Helen aber war das anders, weil ihr Vater sie sehr liebte und weil er in der Zeitung die Geschichte von einer taubblinden Frau gelesen hat, die schreiben und lesen gelernt hat. Dieser Artikel in der Zeitung, der weckt dann die Hoffnung in Helens Eltern. Und als sie etwa 7 Jahre alt ist, bemüht sich ihr Vater darum, eine Lehrerin für seine Tochter zu finden.
Sehr verehrter Mr. Amagnos, mit viel Bewunderung haben meine Familie und ich über die wunderbaren Erfolge gelesen, die an Ihrem Institut mit der Erziehung der taubblinden Miss Bridgman erzielt wurden. Sie können vielleicht erahnen, welch ein Lichtstrahl diese Berichte für uns sind, wenn ich Ihnen sage, dass meine Tochter Helen ebenfalls seit ihrem 19. Lebensmonat taubblind ist. Kein Arzt war bisher in der Lage, ihr Schicksal zu bessern, und es ist uns nicht gelungen, dem unglücklichen Kind eine Erziehung oder Bildung zuteilwerden zu lassen. Ich möchte mich daher als verzweifelter Vater mit der Bitte an Sie wenden, uns einen Lehrer zu vermitteln, der Helens Erziehung übernehmen kann. Wir wissen, dies ist eine anspruchsvolle und schwierige Aufgabe, und wir verhehlen nicht, dass wir keine große Hoffnung haben, noch Hilfe finden zu können. Aber Sie werden verstehen, dass die Liebe zu meinem armen Kind mich nach jedem Strohhalm greifen lässt. Hochachtungsvoll, Keller.
Sehr geehrter Captain Keller, ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir in der Tat eine geeignete Lehrerin für Sie gefunden haben. Miss Anne Sullivan hat im vergangenen Semester ihre Ausbildung am Perkins-Institut für Blinde abgeschlossen. Miss Sullivan beherrscht das Fingeralphabet, mit dem Stumme und Blinde sich verständlich machen können, und sie hat Erfahrung im Umgang mit Taubblinden. Ich bin überzeugt, dass Miss Sullivan ihrer Tochter eine gute Lehrerin sein wird.
Das Haus der Kellers. Ein efeu bewachsener Südstaatentraum inmitten von Baumwollfeldern. Auf den Eingangsstufen sitzt ein kleines Mädchen und wartet. Mutter hat sich zum Ausgehen angezogen. Ein Wagen wurde angespannt und ist weggefahren. Jemand wird kommen. Der Brief von Helens Vater und auch die Antwort darauf sind heute nicht mehr erhalten. Aber Anne Sullivans Briefe gibt es noch. In ihrem ersten Brief beschreibt sie, wie sie vor Aufregung zittert, als sie Helen zum ersten Mal trifft.
Kaum hatte ich meinen Fuß auf die Treppenstufen gesetzt, als sie mit solcher Gewalt auf mich zustürzte, dass ich zu Boden gestürzt wäre, hätte Captain Keller nicht hinter mir gestanden.
Helen hört nichts. Sie sieht nichts. Aber wenn jemand die Treppe betritt, dann spürt sie das. Mit den Fingern betrachtet sie Anns Gesicht und Hände.
Wer bist du? Da ist eine Brille. Da sind 2 Augen, ein Mund, Nase, Haare. Da ist ein Kleid, weicher Stoff, Hände, eine Tasche. Aufmachen! Wo ist das Schloss? Aufmachen! Aufmachen!
Wenn Helen etwas will, dann gestikuliert sie. Dreht die Hand, als hielte sie einen Schlüssel, oder hebt eine unsichtbare Tasse zum Mund. Ihre Welt besteht aus ertasteten Formen, aus Temperaturen und Gerüchen, aus hart und weich, fest und flüssig, schmerzhaft und angenehm, lang und kurz. Sie weiß nicht, was Liebe ist, obwohl ihre Eltern sie sehr lieben. Sie weiß nicht, was Zeit ist oder Hunger. Sie weiß nur, wie sich Dinge anfühlen, aber sie hat keine Worte dafür. Anne macht Helen mit Gesten klar, dass sie ihre Tasche erst nach oben in ihr Zimmer bringen will, bevor sie sie öffnet. Helen darf mitkommen und packt mit Anne zusammen die Koffer aus. Während Helen sich Annes Hut aufsetzt und das Gepäck nach Süßigkeiten durchwühlt, beobachtet Anne ihre neue Schülerin, mit der sie von jetzt an jeden Tag verbringen wird.
In der Tat habe ich sie seit meiner Ankunft erst ein- oder zweimal lächeln sehen. Sie zeigt kein anschmiegsames Wesen und sträubt sich sogar gegen Liebkosungen. Sie ist von sehr raschem Temperament und höchst eigenwillig, und niemand außer ihrem Bruder James hat den Versuch gemacht, sie zu zügeln. Die schwerste Aufgabe, die ich vor mir habe, besteht darin, sie zu zügeln und in Zucht zu halten, ohne ihren Geist zu brechen.
Was sieht Anne in Helen? Eine Chance, sich zu beweisen? Ein schwieriges Kind aus reichem Haus? Vermutlich beides. Anne weiß, dass sie hier erfolgreich sein muss, weil das hier ihr erster Job ist und weil sie das Geld braucht. Sie selbst stammt aus bitterarmen Verhältnissen. Und als sie 5 ist, verliert sie durch eine Infektion ihr Augenlicht. Ihr Vater gibt sie ins Armenhaus. Anne ist ein blindes, armes Mädchen, das doch nicht mal als Dienstbotin taugt. Erst mit 14 erfährt Anne, dass es für Kinder wie sie Schulen gibt, und sie erkämpft sich einen Platz. Am Perkins-Institut wird aus der Analphabetin Anne Sullivan in 6 Jahren eine der besten Absolventinnen. Sie wird operiert und bekommt einen Teil ihrer Sehfähigkeit zurück. Hat sie Mitleid mit Helen, dem kleinen, taubblinden Mädchen? Wahrscheinlich nicht. Dafür hat sie selbst zu viel Elend erlebt. Aber sie traut Helen etwas zu. Nämlich, dass sie lernen kann, mit ihren Fingern zu sprechen. Und dass sie sich damit selbst die Welt öffnen kann. Die einzige Bedingung dafür ist, dass Helen Anne nah genug an sich heranlässt, um von ihr zu lernen. Und Anne ist entschlossen, diese Nähe herzustellen.
Ich werde keinen Versuch machen, sie durch Kraft zu besiegen. Aber gleich von Anfang an auf einen vernünftigen Gehorsam bestehen.
Helen weiß von all dem nichts. Niemand hat ihr erklärt, dass sie jetzt anfangen soll, Unterricht zu nehmen. Wie auch? Wie soll man Helen irgendetwas erklären? Wie erreicht man einen Menschen, der in absoluter Stille und Dunkelheit lebt und nicht einmal weiß, was das ist? Stille. Dunkelheit. Für Helen ist Anne eine interessante neue Bekanntschaft, von der sie eine neue Puppe geschenkt bekommt und bei der es immer Kuchen gibt. Anne zeigt ihr gleich nach ihrer Ankunft, wie man auf einer Lochkarte mit einem Faden näht und Perlen auf Fäden zieht. Und sie schreibt die ersten Zeichen in Helens Hand, die Helen nicht versteht, aber nachmacht. D-O-L-L Doll. C-A-K-E Cake. Was Helen aber standhaft verweigert, ist Gehorsam. Wenn sie keine Lust auf Nähkarten und Perlen hat, läuft sie weg. Wenn sie nicht bekommt, was sie will, explodiert sie in einem tränenreichen Wutanfall. Wenn ihr Hund nicht spielen will, wird er getreten. Ihre Spielkameradin, ein schwarzes Dienstbotenkind, wird regelmäßig gebissen, getreten, gekniffen.
Niemand ist ihr bis zu meiner Ankunft ernstlich entgegengetreten, mit Ausnahme ihres Bruders James, der das ab und zu getan hat. Und wie alle Tyrannen hält sie an diesem, ihrem angestammten Rechte von Gottes Gnaden, alles zu tun, was ihr beliebt, mit Zähigkeit fest.
Anne Sullivan ist gerade mal 3 Tage im Hause Keller, da eskaliert die Situation.
Helens Benehmen bei Tische ist entsetzlich. Sie greift mit ihren Händen auf unsere Teller und nimmt davon weg. Und wenn die Schüsseln herumgegeben werden, so greift sie hinein und nimmt sich, was ihr beliebt. Heute früh wollte ich ihr nicht erlauben, mit der Hand auf meinen Teller zu fassen. Sie beharrte bei ihrem Vorsatz und es folgte nun ein sehr heftiger Auftritt. Natürlich verließ die Familie voller Verlegenheit das Zimmer. Ich verschloss die Türe und setzte mich wieder zu meinem Frühstück hin. Helen lag schreiend und mit Händen und Füßen um sich schlagend auf dem Fußboden und versuchte, meinen Stuhl unter mir wegzuziehen.
Es folgt ein stundenlanger Kampf. Helen rüttelt mit aller Kraft an der verschlossenen Tür. tritt dagegen, schlägt auf das Türblatt. Als sie erkennt, dass außer Anne alle das Zimmer verlassen haben, wirft sie sich auf den Boden, schreit und tritt, zieht an Annes Stuhl und kneift sie. Anne schlägt Helen auf die Hand, zwingt sie wieder aufzuheben, was sie runtergeworfen hat, drückt sie mit Gewalt auf einen Stuhl, zwingt sie sitzen zu bleiben, gibt ihr einen Löffel in die Hand, den Helen auf den Boden wirft. Anne zerrt Helen vom Stuhl, zwingt sie, den Löffel wieder aufzuheben, sich wieder hinzusetzen. Alles von vorn. Die ganze Szene ist ein einziger Gewaltakt. Als es vorbei ist, muss Anne sich erstmal in ihrem Zimmer ausweinen.
Obgleich ich mich mit aller Kraft dagegen sträubte, gewaltsame Mittel zur Anwendung zu bringen, so fürchte ich doch, dies wird sich auf die Dauer nicht umgehen lassen.
Anne wird klar, so wird das nichts. Helen lebt in einer Welt, in der sich alles nur um Helen und Helens Wünsche dreht. Und Helen hat erstmal keinen Grund, diese Welt zu verlassen, in der sie mit Wutausbrüchen und Gesten regiert. Niemand hat von diesem Kind jemals verlangt, dass es sich benimmt. Genau genommen hat noch nie jemand irgendetwas von Helen verlangt. Alle haben immer nur Rücksicht genommen auf das arme, taubblinde Mädchen. Für Helens Eltern ist das ein Ausdruck von Liebe. In Annes Augen ist es Vernachlässigung. Sie sieht in ihrer Schülerin ein Kind, das auf Dauer unfähig sein wird, am Leben der Hörenden und Sehenden teilzunehmen.
Selbst zu den einfachsten Dingen, wie zum Kämmen ihres Haares, zum Händewaschen, zum Zuknöpfen ihrer Schuhe, muss sie mit Gewalt angehalten werden. Die Angehörigen fühlen natürlich Neigung, sich einzumischen. Namentlich ihr Vater, der es nicht ertragen kann, sie weinen zu sehen.
Immer wieder gibt es Diskussionen mit Helens Eltern. Wenn Helen einen Wutausbruch hat, dann sehen sie darin die wütende Hilflosigkeit und den Frust eines Kindes, das sich nicht anders ausdrücken kann. Anne aber sieht ein Kind, das erstmal lernen muss, Regeln zu akzeptieren, bevor man es unterrichten kann.
Ich hatte eine freie und offene Aussprache mit Frau Keller und setzte ihr auseinander, wie schwer es für mich unter den gegebenen Umständen sei, etwas mit Helen zu beginnen. Ich erklärte ihr, dass meiner Meinung nach das Kind mindestens für einige Wochen von der Familie getrennt werden und dass Helen mir gehorchen lernen müsse, ehe ich irgendetwas anderes unternehmen könnte.
Zu ihrer Überraschung stimmen Helens Eltern zu. Es ist Annes erster Sieg. Lehrerin und Schülerin beziehen ein kleines Haus im Garten des Kellerschen Anwesens.
Wo ist Mama? Mama?
Am ersten Abend braucht Anne 2 Stunden. Nur um Helen ins Bett zu bringen.
Tür. Verschlossen.
Helen sträubt sich mit Händen und Füßen gegen die Frau mit der Brille, die ihr Leben übernommen hat.
Aufmachen.
Sie will weg, zurück in ihre Welt, wo sie nicht fremd ist und Angst hat.
Nein, nein, aufmachen.
Aber die Frau mit der Brille hält sie fest.
Mama, nach Hause.
Es ist ein Machtkampf, der Anne alle Kraft kostet und den Helen irgendwann aufgibt. Nach 10 Tagen schreibt Anne:
Mein Herz jauchzt vor Freude. Ein Wunder hat sich ereignet. Das Licht des Verständnisses ist im Geiste meines kleinen Zöglings aufgegangen. Und siehe da, alles hat ein verändertes Ansehen gewonnen. Das kleine wilde Geschöpf von vor 14 Tagen hat sich in ein artiges Kind umgewandelt. Helen sitzt, während ich schreibe, mit heiterem Gesicht neben mir und häkelt eine lange Spitze aus roter schottischer Wolle.
Niemand kann wissen, wie es Helen mit den neuen Regeln geht. Aber Helens Familie bemerkt, dass Helen ruhiger wirkt, entspannter und konzentriert bei einer Sache bleiben kann. Es ist, als ob die Grenzen, die Anne ihr setzt, Helen die Freiheit geben, sich auf neue Dinge einzulassen. Anne ist euphorisch. Sie würde gerne im Gartenhaus bleiben, jetzt, wo Helen sich unterrichten lässt. Es gibt so viel zu lernen. Akribisch zählt Anne, wie viele Wörter Helen schon buchstabieren kann.
Cake, doll.
Anne buchstabiert Helen in die Hand. Und Helen macht die Bewegungen nach.
Water, water, dog.
Für Helen sind es nur Bewegungen, die eben gemacht werden, wenn die Lehrerin einen Gegenstand in die Hand legt.
Father,
father.
Es sind zufällige Zeichen, ohne Inhalt, keine Wörter, die aus Buchstaben bestehen, die man neu zusammensetzen kann. Helen weiß nicht, dass es für jedes Ding in der Welt ein Wort gibt, dass man jedes Ding beschreiben kann, dass man mit der Hilfe von Wörtern von Dingen sprechen kann, die man noch nie gefühlt hat, dass man mit Wörtern Geschichten erzählen kann. Helen hat keine Ahnung, wie groß die Welt wird, wenn man Wörter hat. Anne ist sicher, dass Helen das begreifen kann. Sie muss nur immer weiter buchstabieren. Helens Vater aber will seine Tochter wieder bei sich im Haus haben. Er macht sich Sorgen, weil Helen bei Anne weniger isst. Captain Keller ist überzeugt, dass sein Kind Heimweh hat. Anne muss dem Wunsch der Eltern nachgeben, aber sie redet ihnen ins Gewissen. Helen muss sich auch zu Hause an die neuen Regeln halten.
Nur wenige Stunden nach meiner Unterredung mit Mr. und Mrs. Keller setzte sich Helen bei Tisch in den Kopf, die Serviette nicht zu benutzen. Offenbar wollte sie probieren, was nun geschehen würde. Ich versuchte mehrmals, ihr die Serviette um den Hals zu legen. Jedes Mal aber riss sie sich das Tuch ab, warf es zur Erde und begann endlich, den Tisch mit den Füßen zu bearbeiten. Ich nahm ihr den Teller weg und stand auf, um sie aus dem Zimmer zu führen. Da aber schlug sich der Captain ins Mittel und erklärte, er werde es unter keinen Umständen zugeben, dass eines seiner Kinder nichts zu essen bekäme.
Diesmal ist es an Anne zu lernen, dass Helen ab und zu auch mal ein bisschen Freiraum braucht. Und dass Helen Anne mittlerweile so sehr schätzt, dass sie sie eigentlich nicht verärgern will. Am nächsten Morgen legt Helen sich ihre Serviette selbst um und freut sich wie eine Schneekönigin über Annes Lob. Es ist jetzt einen knappen Monat her, seit Anne bei Helen zu Hause eingezogen ist. Die Tage vergehen mit Spielen im Garten, mit Unterricht und Handarbeit, Spaziergängen und Besuchen. Und dabei nutzt Anne jede Gelegenheit, Helen Wörter in die Hand zu diktieren.
Sit. Run.
Für Helen ist es ein lustiges Ratespiel. Sie buchstabiert gerne.
Box.
Versucht sogar dem Jagd und ihres Vaters beizubringen, wie man diese lustigen Zeichen mit der Pfote macht. Aber was sie da tut, begreift sie noch nicht. Deshalb fällt es ihr auch schwer, den Unterschied zwischen Mug, also Tasse, Milk und Trinken zu verstehen. Immer wieder verwechselt sie die Wörter, bis Anne eine Idee hat. An diesem Morgen hat Helen die Zeichen für Wasser gelernt. Anne nimmt Helen mit zur Wasserpumpe vor dem Haus. Sie will Helen mit Hilfe des neuen Worts zeigen, was der Unterschied zwischen einer Tasse und der Flüssigkeit in der Tasse ist.
Als das kalte Wasser hervorschoss und den Becher füllte, buchstabierte ich ihr Water in die freie Hand. Das Wort, das so unmittelbar auf die Empfindung des kalten, über ihre Hand strömenden Wassers folgte, schien sie stutzig zu machen. Sie ließ den Becher fallen und stand wie angewurzelt da. Ein ganz neuer Lichtschein verklärte ihre Züge. Sie buchstabierte das Wort Water zu verschiedenen Malen. Dann kauerte sie sich nieder, berührte die Erde und fragte nach deren Namen. Ebenso deutete sie auf die Pumpe und das Gitter. Dann wandte sie sich plötzlich um und fragte nach meinem Namen. Ich buchstabierte ihr Teacher in die Hand.
Es ist der Durchbruch, der alles verändert. Mit einem Mal hat Helen begriffen, dass nicht nur das Wasser, sondern alles einen Namen, ein Wort hat. An diesem Tag lernt sie mehr Worte, als sie in all den Wochen zuvor gelernt hat. Alles muss sie jetzt wissen. Wie das Baby heißt, was ein Baum ist, wie sie selber heißt. Alle Dinge haben Namen. In ihrer eigenen Biografie schreibt Helen Keller Jahrzehnte später, dass sie an diesem Abend das erste Mal in ihrem Leben zu Bett geht und sich auf den nächsten Tag freut. Von nun an geht alles ganz schnell. Nach 2 Monaten kann Helen mit den Fingern lesen. Und es dauert 3,5 Monate, da schreibt Helen ihren ersten Brief. Aber Grenzen akzeptiert sie immer noch nicht. Als sie erfährt, was ein Studium ist, will sie studieren. Und tut das mit eisernem Willen und einem unstillbaren Hunger nach Wissen. Sie liest Goethe und Shakespeare und die großen Romane ihrer Zeit. In einer Zeit, in der Menschen mit Behinderung oft als Krüppel und Idioten bezeichnet werden, macht ihre Geschichte sie berühmt. Sie bereist die Welt, trifft Präsidenten und Wissenschaftler, Künstler und Sportler. Und sie interessiert sich für das, was um sie herum vorgeht. Helen Keller, die Tochter aus einem Sklavenhalterhaushalt in Alabama, setzt sich ein für die Rechte der Schwarzen. Sie engagiert sich für die Bildung von Blinden. Und Anne Sullivan? Ist bald nicht mehr nur eine Lehrerin, sondern die beste Freundin, Gesellschafterin und Begleiterin Helens. Bis zu ihrem Tod 1936 bleibt sie bei Helen, ihrer einzigen Schülerin.
Veronika von Borries hat uns die Geschichte von Helen Keller erzählt.
Deutschlandfunk Nova 100.